Siyambonga uNkulunkulu ngokuba sikwazi ukuhlangana.
Wir danken dem Herrn, dass wir uns so versammeln können. Wir haben ein großes Vorrecht, dass wir uns versammeln können um Gottes Wort, dass das lebendige Wort ist, durch welches Gott zu uns redet. Denn das sind Worte, die Gott geredet hat. Darum, wenn er spricht, kann er unsere Herzen erreichen. Dieses Buch ist anders als andere Bücher. Es ist mein Gebet, dass Gott uns allen helfen möchte, die wir hier zuhören und auch vielleicht übers Radio oder übers Internet. Mögen wir alle diese Gelegenheit nutzen, dass Gott unser Leben erreichen kann. Das letzte Lied, was der Chor gerade gesungen hat, ist ein Gebet, wo Gott gebeten wird: Bitte, Herr, verzeih mir. Bitte, Herr, vergib mir. Eine ernsthafte und tiefe Bitte, ein Schrei für Gnade. Es gibt ja Beten und Beten. Da ist ein Unterschied. Es gibt, dass jemand betet, weil ich eben bete. Jetzt ist Zeit zum Beten und ich bete. Aber da gibt es eine Art von Gebet, die das Herz Gottes anrührt. Dass jemand betet und Gott hört es und antwortet auf solch ein Gebet. Vielleicht beten wir oft, aber unser Gebet, da bekommen wir keine Antwort. Vielleicht hat jemand jahrelang gebetet für etwas. Keine Antwort, ist ganz still. Aber das hat mein Herz wirklich angerührt, um zu sehen, wenn ein Sünder, der übel getan hat, Böses getan hat, und wegen seiner Sünde und indem, dass er den Teufel freien Raum gibt in seinem Herzen und in seinem Leben, darum ist der Mensch böse. Und wenn du das zulässt, dieses Böse in deinem Leben, dann verändert es dein Leben und es wird viel schlechter und es beraubt dir von dieser Sicherheit und diesem Vertrauen, was die Leute in dich hatten. Lasst uns mal 2. Samuel öffnen. 2. Samuel. 2. Samuel, Kapitel 12. 2. Samuel, Kapitel 12. Dieses Wort spricht von der Sünde und der Reue Davids. Musik. seine Reue und auch seine Strafe, vor dem wir lesen, lasst uns zusammen beten. Unser Herr Jesus, wir bitten dich, segne du uns dein Wort, dass ein wirksames Werk in unserem Herzen dadurch geschaffen wird. Und in unserem Leben, und dass unser Hineinkommen in diesen Gottesdienst nicht so sein möchte, wie wir hinausgehen, dass wir anders, verändert hinausgehen. Wir bitten dich, Herr, denke du an unser Land in dieser Zeit, wo so viel Not ist und wo vieles stockdunkel ist und immer dunkler wird. Wir bitten dich, Herr, segne du dieses alles nun um deines Namens willen. Amen. Lasst uns vom ersten Vers lesen. Und der Herr sandte Nathan zu David. Da er zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, einer reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts, denn ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß war, bei ihm und bei seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen und trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Da aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, schonte er zu nehmen von seinen Schafen und Rindern, dass er dem Gast etwas zurichtete, der zu ihm gekommen war, und nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es zu dem Mann, der zu ihm gekommen war. Da ergrimmte David mit großem Zorn wieder den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfältig bezahlen, darum, dass er solches getan und nicht geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das noch nicht genügte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du solches Übel vor seinen Augen tatest? Uria, dem Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du erwürgt mit dem Schwert der Kinder Ammon. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uria zu deiner gemacht hast. Lasst uns dann wegen der Zeit zum Vers 12 gehen. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor dem ganzen Israel und an der Sonne. In einer anderen Übersetzung heißt es, du hast es im Geheimen getan, ich werde es dir öffentlich vor den Augen des ganzen Israels antun. Vers 13, da bekannte David dem Nathan seine Sünde. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Lasst uns bis hierher lesen für den Moment. Ich habe schon gesagt, diese Geschichte lässt einen erzittern und lässt einen Gott mit anderen Augen anblicken. Gottes Weg zu gehen, da kannst du nicht stolz sein. Da kannst du nicht sagen, ich bin gestern gut gewesen. Nein, du brauchst Gott tagtäglich, damit du nicht gegen ihn sündigst. Du kannst nicht sagen, ich habe Gottes Wunder gesehen, also morgen wird es genauso sein. Ich habe die Freude erlebt, mit Gott zu gehen. Die überschwängliche Freude von Gottes Gegenwart in meinem Leben. Also wird es in Zukunft auch so sein. Das ist selbstverständlich. Dieser Weg hat Dornen. Dieser Weg ist glitschig und rutschig und glatt. Den kannst du nicht einfach mit deinem Verstand gehen. Egal, wie Gott dich geliebt hat, egal, was Gott für dich getan hat, auch heute brauche ich ihn, auch heute brauchst du ihn, wir alle brauchen ihn auch heute. David war hier in einem großen Problem in seinem Leben. Denn er hatte sich von Gott getrennt. Als erstes befand David sich nicht mit dem Volk Israel im Krieg. Er blieb zu Hause, die anderen zogen in den Kampf. Und er tat dort, was er tun und lassen wollte. Er lief da auf dem Dach seines Hauses und schaute herum. Und dann sah er Dinge, die er hätte nie anschauen dürfen. Das, was er sah, hat ihn von innen aufgefressen. Diese Sünde hat ihn sozusagen angebissen. Und dann schickte er nach dieser Frau, zu ihm zu kommen. Denn das, was er mit seinen Augen sah und das, was wir mit unseren Augen sehen, das bringt ein schlimmes und übles Resultat hervor in unserem Leben und in unseren Taten. Zu der Zeit, als David sündigte, da ist sein Verhältnis zu Gott abgeschnitten gewesen. Wenn wir in die Sünde hineingehen, dann wissen wir, Gott kann nicht mit der Sünde eins sein. Gott geht gegen uns, wenn wir in der Sünde sind. Und er tat das auch mit Adam, dem ersten Sünder. Seine Reinheit war vergangen. Die Unschuld von Adam war zu Ende. Die Gemeinschaft mit Gott war zu Ende. Das Besuchen Gottes, wie er Adam besucht in der Kühle des Abends, das war alles vorbei. Und auch mit David, als er diese Sünde in seinem Leben zuließ, da brach die Verbindung zu Gott ab. Alles, was er von Gott empfangen hat, das brach ab. In dem Moment, als er sein Herz dem Schmutz und dem Verderben hingab. Von der Zeit an hat David das von innen her verzehrt. 9 Monate lang war David in diesem Schmerz wegen der Sünde, die er begangen hatte, wegen dem Vergehen, das er begangen hatte. Es war wegen einem Tag, wo er nicht mit Gott wandelte. Das ist eine lange Zeit, ein Tag. Ich weiß nicht, wie in diesen 9 Monaten es in ihm gebrodelt hat und wie es ihn geplagt hat, wie es ihn aufgezehrt hat. Diese Ferne von Gott, diese Abgeschnittenheit von Gott. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bist du vielleicht von Gott getrennt? Können wir 9 Monate aufzählen? Vielleicht sind es nicht 9 Monate bei einigen, vielleicht sind es Jahre bei einigen, wo sie in diesem Schlamm sitzen, wo sie in diesem Schmutz sitzen, den sie begangen haben. Ich weiß nicht, was du verspürst. Ich weiß nicht, was dein Gewissen dir sagt. Oder vielleicht ist es schon ganz abgestorben. So lange bist du von Gott entfernt. Es erstaunt mich nicht, dass jemand, der in der Sünde sitzt, und ich denke nicht, dass diese Beschmutzung nur dich beeinflusst und nicht die, die auch um dich herum sind, und sie auch beschmiert, wo sie auch beschmutzt werden durch deine Sünde. Da sind ja viele, mit denen du arbeitest, die sitzen jetzt auch in einem Problem und die haben schon Furcht, die, die vielleicht mit dir sind, die, die um dich herum sind, und die haben schon Furcht, wenn so und so anfängt zu sprechen, was wird dann wieder da herauskommen? Vielleicht staunst du. Wenn ich hineinkomme, dann entfernen sich die Leute von mir. Die müssen ja vor dir weglaufen, damit sie nicht auch beschmutzt werden. Wenn es in deinem Leben verdorben ist, fängst du an, andere zu beschuldigen und sie werden auch von diesem Geist infiziert. Die Leute fangen an, vor dir wegzulaufen, dich von dir zu entfernen, und die tun gut daran, weil sie schützen sich vor diesem, was dich beschmutzt hat und sie auch infiziert. Denkst du, dass David in dieser Zeit, wo er von Gott getrennt war, dass er nicht betete, dass er nicht Gott anflehte, ihn wiederherzustellen? Für eine lange Zeit ging es nicht gut in seinem Leben. Wir kennen ja David. Das war ein junger Mann, der die Harfe spielte, der Psalmen sang und Psalmen dichtete. Wenn du von David liest, dann liest du von seinen Psalmen. Er konnte Lieder schreiben und Lieder dichten, wegen dem Schatz, der in seinem Herzen war, wegen dem Gott, mit dem er verbunden war. Willst du mir sagen, in dieser Zeit war da auch nur ein Lied, was er sang oder ein Lied, was er dichtete, in diesen Monaten, wo er im Schlamm feststeckte, wo er depressiv war, wo er in diesem geistlichen Loch steckte? Yeah. sein Schatz, seine Harfe, die war missgestimmt. Er konnte nichts mehr singen, denn er hatte etwas verloren. Und es verwundert mich nicht, wenn er später sagt im Psalm, wie meine Knochen vergangen sind, als ob in der Hitze des Sommers ist mein Saft vertrocknet wegen meiner Sünde. Nimm die Sünde niemals leicht in deinem Leben. Nimm einen Fehler nicht auf die leichte Schulter. Das wird dich auffressen. Das wird dich von Gott trennen. Auch wenn du die Bibel liest, kannst du nicht mehr lesen, sagt dir nichts mehr, ist trocken. Auch wenn du betest, dein Gebet geht nirgendwo hin, da ist etwas Verkehrtes, was hineingekommen ist, da ist etwas zwischen dir und Gott, da ist ein Keil zwischen dir und Gott hineingekommen, du bist nicht mehr mit Gott verbunden, weil du nicht mehr mit Gott verbunden bist. Denk nur mal, du kannst nicht mehr mit Gott in Verbindung treten, du kannst nicht mehr zu ihm beten und spürst seine Nähe, du kannst, auch wenn du Gottes Wort liest, nicht mehr verstehen, was es dir sagen möchte, denn da ist eine Sünde, die dich von Gott trennt. Verstehe das, lieber Freund, die Sünde trennt den Menschen von Gott. Wenn du auch versuchst, deine Harfe zu spielen, die Saiten harmonieren nicht mehr, die Musik ist nicht mehr gut. Kein Wort kann man hören. Warum? Es ist, als ob ein Frosch da drin sitzt, der die Wasserleitung blockiert, den Heiligen Geist, dass er in dein Leben fließen kann. Lasst uns nicht mit sowas herumspielen, denn Gott sieht deine Sünde. Lieber Freund, ich spreche zu dir, der du dich Christ nennst, Kind Gottes. Wann hast du zum letzten Mal diese Gemeinschaft verspürt mit Gott, wo du wusstest, jetzt habe ich Gemeinschaft mit ihm. Es ist süß und wunderbar, mit ihm zu gehen und ihm nahe zu sein. Bei David kam die Freude zum Ende und er spürte, ich gehe, aber auch wenn ich durch das Leben gehe, bin ich in einem schlimmen Zustand. Ich bin so wie ein Toter, obwohl ich noch lebendig bin. Er war noch am Leben, aber er konnte klar und deutlich verspüren, diese Zeit war ganz anders als die andere Zeit, wo ich Gott sehen konnte, wo er Siege mit Gott erlebte. Und er wusste, das, was er getan hatte, war Unrecht. Aber zu der Zeit, wo er Sieg hatte, da war es Gott, der mit ihm war. Und er wusste genau, das bin nicht ich, der den Sieg hier davon trägt. Nein, das ist die Hand des allmächtigen Gottes. Ich frage jetzt, du Kind Gottes, wie sieht es aus mit deiner Harfe, mit deinem geistlichen Leben, mit anderen Worten? Ist diese Harfe gut gestimmt? Kann auf dieser Harfe geistliche Lieder gesungen werden? Bei David hörte es in dem Moment auf, als er die Sünde in seinem Leben zuließ. Und das zeigt uns klar und deutlich, wie heilig Gott ist. Er möchte nicht, dass seine Heiligkeit verunreinigt wird. Auch wenn du noch wie mit Gott vereinigt warst, aber an dem Tag, wo du gesündigt hast, wo du vom Weg abgekommen bist, da hört diese Süße auf, dieses Wunderbare der Gemeinschaft und innigen Gemeinschaft mit Gott. Ich frage dich, Kind Gottes, wie kannst du noch ruhig sein, wo du doch weißt, Dinge sind nicht in Ordnung in meinem Leben. Da ist Sünde in meinem Leben und diese Dinge sind der Grund dafür, dass ich mich von Gott entfernt habe und nicht mehr das verspüre, was ich früher erlebte. Denke daran, David, als er gesalbt wurde, das war anders als eine normale Salbung. Gott holte ihn von den Schafen als kleinen Jungen und da salbte er ihn und sagte, das ist der, den mein Herz lieb hat. Das ist der, den ich lieb habe. Das ist der, den ich erwähle. Das ist der, der nach meinem Herzen, denk nur mal, wie sehr David Gott liebte. Da waren auch noch seine älteren Brüder, die auch das hätten tun können. Aber Gott sagte, nein, nicht dieser, nicht dieser. Am Ende waren alle Söhne Jesses am Ende. Und dann hieß es, sind das alle deine Söhne? Nein, da ist noch einer bei den Schafen. Dann sagte Samuel, lass ihn gerufen werden. Da ist der, der nach meinem Herzen ist, der sitzt dort bei den Schafen. Aber dieser geliebte Gottes fiel in Sünde hinein und da war es vorbei mit der Gemeinschaft mit Gott. Und Gott, der Allerheilige, der sagte, jetzt ist es vorbei, ich kann keine Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist Schmutz. Er ist nicht länger mein Geliebter. Darum spürte David selber auch in sich, es geht jetzt nicht mehr gut mit meinem Leben, es ist nicht so wie früher. Auch wenn ich bete, es ist nicht so wie früher. Auch wenn ich rede, es ist nicht so wie früher. Auch wenn ich etwas tue, Ich verspüre, das bin nicht ich, der ich früher war. Es ist, als ob ich jemand anders bin. Aber Gott war gnädig und der hörte. Wir kommen jetzt zu diesem Punkt, wo David sich bekehrte. Gott hat in seiner Gnade auf David geschaut. Vielleicht bekommst du auch die Antwort für das, was dich plagt in deinem Leben. Vielleicht bekommst du auch nicht Sieg über eine Sünde. Aber Gott sandte den Prophet Nathan zu David. Er hat nicht andere gesandt. Andere. Oder Richter vielleicht. Nein, er hat den Propheten zu ihm geschickt. Gott sandte Nathan zu David mit einer Botschaft. Zu diesem Mann, der hier bedrückt und besorgt war und der spürte, dass er nicht mehr so war wie früher. Und er sandte ihn mit dieser Botschaft. Das war die Weisheit Gottes. Er wusste ja, wer David war. Er kam auf eine Weise, wie er es verstehen würde. Er brauchte keine Übersetzer, er brauchte keine Gelehrten. Er kam mit einer einfachen Botschaft, die David verstehen würde. Und als Nathan zu ihm kam, da kam er und erzählte ihm diese Geschichte. Da waren zwei Männer an einem Ort. Der eine war reich, der andere war arm. Und der Reiche hatte alles, was er brauchte, hatte eine große Herde von Vieh und Schafen. Und der Arme, der hatte nur ein kleines Schäflein, ein kleines Lamm, was er gekauft hatte. Und das war so wie eine Tochter für ihn. Wohnte mit seinen Kindern und spielte mit seinen Kindern. Dieser Mann war arm. Er war nicht so wie dieser reiche Mann. Aber als ein Besucher zu diesem Reichen kam, da nahm dieser reiche Mann nicht von seiner großen Herde ein Rind oder ein Kalb oder ein Schaf für diesen Besucher, der zu ihm gekommen war. Aber anstattdessen nahm er dieses kleine Schaf von diesem armen Mann, der nichts hatte, nur dieses eine Schaf. und bereitete es zu für seinen Besucher. Als David das hörte, was dieser Reiche tat an dem Armen, und er wurde ärgerlich und sagte, das war verkehrt, was dieser reiche Mann getan hatte. Sein Ärger war sehr groß. Er sagte, das ist nicht recht. Was dieser Reiche getan hat, ist sehr schlimm. Wie kann er denn das kleine Lamm nehmen, das einzige kleine Schaf, obwohl er so viel hatte? Und er bereitete es für seinen Besucher zu. Dieser Mann muss des Todes sterben. Und er muss das vierfach zurückbezahlen für das eine, was er genommen hat. Wenn man in 2. Mose liest, im Gesetz Mose, da kann man das nachlesen, dass es vierfach zurückbezahlt werden musste. So auch bei Zachäus. Er sagte, ich werde es vierfach zurückbezahlen. Das war der Brauch zu der Zeit. Wenn man etwas unrechterweise an sich genommen hat. Und David hat diese Sache gut gerichtet. Für diese böse Tat, die er getan hatte, der Mann in der Geschichte. Und David war ganz korrekt, wie er das behandelte und wie die Strafe sein sollte. Und da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht Gott der Herr. Der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Mit anderen Worten, du hast es recht gerichtet. Dein Richterspruch ist gut. Dieser Reiche hat etwas Unrechtes getan an diesem armen Mann. Wirklich. Er hätte den Tod verdient. Aber wisse, dieser Mann, der den Tod verdient hat, bist du selber König. Du hast viel von Gott empfangen. Du bist der Reiche. Und wenn es noch zu wenig ist, hätte Gott dir auch noch mehr gegeben. Du bist schuldig an dem, dass du von dem Armen alles genommen hast, was er hatte. Lieber Freund, wenn Gott zu dir redet, widersprich ihm nicht in dem, was er zu dir redet. Ich sage dir, Gottes Gericht ist vielleicht schon ausgesprochen über dich. David sprach ein rechtes Urteil. Und wir können nicht sagen, er hat Unrecht geurteilt. Nein, sein Urteil war recht, aber er wusste nicht, dass er selber dieser Mann war. Lieber Freund, ich weiß nicht, was im Himmel über dich gesagt wird und über deine Sünde. In dem, womit du beschäftigt bist, in dem, was dich sozusagen auffrisst, an was du gebunden bist und was du immer wieder tun musst. Und du hast dich immer noch nicht davon bekehrt. Ich weiß nicht, was der Urteilsspruch im Himmel über dich ist. Gottes Wort sagt, dass die Seele, die sündigt, muss sterben. Die Sünde, die Seele, die sündigt, die muss sterben. Das ist beschlossen. Wenn du dich nicht bekehrst und zu Gott zurückkehrst, dann ist deine Sache schon fest beschlossen, denn die Seele, die sündigt, soll sicherlich sterben, heißt es im Englischen. Wenn du in der Sünde bist und mit deinem sündhaften Leben noch weiter machst, dann wisse klar und deutlich, du wirst sterben deswegen. Gott ist heilig und er möchte, dass wir auch heilig sind. Wenn wir sagen, wir haben eine Gemeinschaft mit Gott und sind noch in der Lüge, sind noch mit der Sünde beschäftigt, dann wird unser Ende im Tod sein. Er ist der Allerheilige, er ist der Lebendige, er wird die Toten und die Lebendigen richten, und er wird weder bei mir noch bei dir nur ein klein bisschen vom rechten Urteilsspruch abgekommen sein. Er wird das rechte Urteil sprechen über dich und über mich. Er wird nicht ein Auge zudrücken. Und wenn du dich nicht bekehrst von deiner Sünde und dich abwendest von deiner Sünde, dann wird dieses Gericht Gottes auch dich treffen. Wenn wir im 1. Timotheus lesen, 1. Timotheus Kapitel 6, 1. Timotheus 6, Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand kommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Reich. Amen. Das ist 1. Timotheus 6, Vers 16. Wenn wir auch Gott verstehen, verstehen wir ihn doch in Wirklichkeit nicht. Wenn wir auch Gott kennen, kennen wir Gott in Wirklichkeit nicht. Wer ist dieser Gott? von dem gesagt wird, er ist unsterblich, er hat keinen Tod. Er wohnt in seinem Licht. Und in seinem Licht kann kein Mensch ihm nahen. So stark und so. Keiner hat ihn jemals gesehen. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sein Licht kann keinen Menschen in seiner Nähe dulden. Und dann, das, was er redet, ist ohne Fehl. Und sein Urteilsspruch ist voll Wahrheit. Er richtet in Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit. Sein Licht kann diesem Licht sich nahen. Keiner hat ihn je gesehen, keiner kennt ihn. Er ist Gott. Wie kannst du ihn sehen? Wie kannst du ihn kennen? Wir müssen dies gut begreifen, dass wir nicht mal nahe daran herankommen in unseren Vorstellungen. Sein Wort sagt, er wohnt im Himmel und er schaut auf die ganze Erde. Er sieht alle Menschenkinder auf der Erde. Er sieht, was ich sehe, er sieht, was ich tue und er sieht, was du tust. Er sieht, womit ich beschäftigt bin und womit du beschäftigt bist. Er kennt dein Leben, er kennt deinen Weg, er kennt auch die Dinge, die dich gefangen nehmen. Er ist heilig, 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 dreimal heilig. Er war auch nicht ruhig, als er sah, wie David in diesem Schmutz war. Aber es ist wunderbar zu sehen, wie er sah, dieser Mann sucht das Reich Gottes von ganzem Herzen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt Bekehrung und Bekehrung. Einige, die bekehren sich und gehen geradewegs zurück in ihre Sünde. Einige bekennen, wir sind geplagt von der Pornografie. Ich kann nicht schlafen gehen, ohne dass ich übers Internet gegangen bin. Ich kann nicht schlafen, ohne dass ich Pornografie angeschaut habe. Kann ich jemals Vergebung Gottes empfangen? Ist da Vergebung für mich? Du wirst gebetet. Gottes Kinder beten mit dir und tun alles. Aber morgen bist du schon wieder im gleichen Schlamm drin und Schmutz. Nach kurzer Zeit steckst du wieder in diesem Schlamm. Und du gehst zurück zu diesen Dingen, die dich töten und die dich vergiften. Und dann hat man die Frage, was ist denn eigentlich Bekehrung? Was ist eigentlich wahre Bekehrung? Wenn du noch von diesen Dingen gefangen bist, gestern hast du es bekannt, hast dich davon bekehrt, es wurde mit dir gebetet, aber heute bist du immer noch in Gebundenheit mit der genau gleichen Sache. Was ist denn mit dir los? Gestern hast du gesehen, dass du versagt hast, denn du bist ein Spielball der Frauen, ein Spielball der Mädchen. Aber heute bist du wieder in dem Gleichen drin. Und du sagst es, Ich habe ein Problem. Gott, hilf mir doch. Und du spürtest den Frieden und du spürtest die Vergebung Gottes. Aber heute bist du wieder im Gleichen drin. Wenn es dein Handy ist, was dich in die Sünde führt, was in deiner Tasche ist, dann nimm es jetzt und werf es in den Abfalleimer oder ins Abwasser. Du steckst es in deine Westentasche, aber dieses Ding zieht dich geradewegs in die Hölle hinein. Du, gestern hast du noch gerufen und geweint. Ich muss immer wieder diese Videos sehen. Gott, hilf mir doch bitte. Wirst gebetet, fürs für gebetet. Gott, möge dir helfen und hast neue Kraft bekommen. Aber morgen bist du schon wieder zurück bei diesen Videos. Was möchtest du eigentlich? Was möchtest du? Wohin gehst du eigentlich? Bist du fest entschlossen, Gott zu suchen, oder was suchst du eigentlich? Für was hast du dich eigentlich entschlossen? Aber was wir hier von David sehen, er ist nicht zurückgegangen zu dieser Sünde, von der er sich bekehrt hat. Hörst du seine Bekehrung, wie er sich bekehrt von dem, was ihn von Gott trennte? Wie er sich bekehrte? Er trennte sich vollkommen von dieser Sünde und ist niemals zu dieser Sünde zurückgekehrt. Das ist die Bekehrung eines Mannes in der Furcht Gottes. David sagte zu Nathan: Ich habe vor Gott gesündigt. Allein an Gott habe ich gesündigt. Schau nur mal, jemand, der seine Sünde gesehen hat, der begriffen hat, wie sehr ihn diese Sünde von Gott getrennt hat. Aber wir bekennen unsere Sünde. Wir haben den Schmerz der Sünde gespürt. Wir haben gespürt, wie es von Gott trennt und das Böse der Sünde in deinem Leben. David rief auf zurück, auf zu Gott. Aber wenn du diese schlimme Situation erlebst, von Gott getrennt zu sein, bittest um Vergebung, wie kannst du dann so schnell zu dieser Sünde zurückkehren? Was mein Herz berührte, als David sagte, ich habe gesündigt, der sofortige Antwort von Gott war: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Als er sah, wie David das zugab und es bekannt hat, da sagte er: Ich habe deine Sünde vergeben, ich habe es von dir weggenommen, ich habe es abgewaschen. Könnt ihr euch vorstellen, wie David gefühlt haben muss in diesem Moment, seine Emotion, wie er zu Gott geweint haben muss und gerufen, wie er zu Gott gedankt hat, diese Erleichterung und diese Freude, um Vergebung Gottes empfangen zu haben. Er sagt, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Wie wirst du mit deiner Sünde davonkommen? Sag mir mal, wie wirst du entkommen vor dem Zorn Gottes mit den Dingen, die du in deinem Leben versteckst? Er hat da und dort eine Antwort bekommen. Er dachte, er wird sterben müssen. Aber Gott sagte, du brauchst nicht sterben. Vielleicht hat er nicht geschlafen vor Freude darüber, dass er zurückgestellt, wiederhergestellt wurde zu dem Glauben an Gott. Wiederum kam er zurück in das Verhältnis zu Gott. Gott bringt unser Leben zurück durch seine Vergebung. Er kann wiederherstellen, was wir verloren haben. Gott kann in seiner Liebe und in seiner Gnade uns vollkommen wiederherstellen. Aber warum läufst du vor Gott weg? Er möchte dich erlösen. Er möchte dir sagen, du wirst nicht sterben wegen deiner Sünde. Er hat das Verlangen, dir diese Vergebung zuteil werden zu lassen. Gott möchte dir Gutes erweisen, aber er kann dir es nicht erweisen, wenn du noch in deiner Sünde, in dem Schlamm deiner Sünde steckst. Er möchte dich waschen, dass du weiß wirst. Denn wenn er die Sünde abwäscht, dann wird sie weißer als Schnee. Gottes Sache ist erstaunlich, wir können es nicht begreifen. David empfing diese Worte von Gott: Du wirst nicht sterben. Aber die Folgen deiner Sünde konnte er nicht mehr abwenden. Da waren bestimmte Konsequenzen von der Sünde. Und Gott sagte, diese Dinge werden geschehen. Denk nur mal. Dieses Kind, was geboren werden würde, das war Gottes Gericht. Dieses Kind muss sterben. Und das hat sich nicht verändert. Das hat sich nicht geändert. Du kannst viele Fragen haben. Aber die Antwort kommt von Gott. Du bist voll Sünde. Du hast schandhafte Dinge getan in deiner Sünde. Du kannst Vergebung empfangen für deine Sünde. Du wirst nicht sterben müssen, aber dein Kind muss sterben. und das Schwert wird nicht von deinem Haus, mit anderen Worten von deiner Familie, weichen. Wir wissen ja, wie Davids Leben aussah danach. Er musste sich fürchten vor den Schatten. Er wurde von seinem eigenen Sohn verfolgt. Er war in Kämpfe verwickelt. Das Schwert wich nicht von seinem Haus und von seiner Familie. Da war Amnon, sein Sohn, der tat üble und schandbare Dinge. Die gleiche Sünde, die sein Vater begangen hatte, das hatte schlimme Folgen auch für seine Kinder. Wenn wir in Sünde fallen und vor Gott weglaufen, dann hat es solche Folgen. Vielleicht ist dein Kind so, wie es ist. Man kann es nicht bezähmen, man kann es nicht ermahnen. Es hat keine Disziplin, man kann dem Kind nicht helfen, es ist wild. Warum? Vielleicht war es wegen dir, dem Vater oder die Mutter und die sündhaften Dinge, die du begangen hast. Gott warnt uns und sagt, wir als Eltern, wir müssen aufpassen. Einige, die sprechen einfach, was sie wollen am Tisch, sprechen über andere Leute, sprechen Schlechtes über andere. Es wird zu Hause nicht zu Tisch gegessen, ohne dass nicht über andere schlecht geredet wird. Und dies Kind von dir geht hinaus und ist das, was es ist, wegen dir vielleicht, wegen den Worten, die du am Tisch gesprochen hast. Vielleicht ist da ein anderes Kind. Und dieses Kind von dir kann vielleicht keinen Respekt zeigen. Es hört überhaupt nicht, wenn man zu dem Kind spricht. Aber du hast dieses Kind eingespritzt mit diesem Gift. Dort am Abendbrot, durch dein Reden, durch dein schlechtes Reden, da war es vielleicht Salz oder bitterer Essig. Aber das hat das Kind beeinflusst. Und dieses Kind ist jetzt so gegen alle Leute wegen dem Gift, was es von dir empfangen hat. Aber was mich wirklich bewegt hat, ist, dass die Bekehrung Davids, das hat Gottes Herz angerührt. Die Bekehrung eines Menschen kann Gottes Entscheidung über ihn beeinflussen. Gott hatte schon beschlossen, aber mit meiner Bekehrung hat sein Herz und die Entschlüsse seines Herzens sich verändert. Und er sagt, ich habe gesehen, wie diese Person sich bekehrt hat. Und dann kann man sehen, diese Entscheidung kommt vom Herzen dieses Menschen. Und Gott sagt, wie kann ich diesem Menschen den Segen vorenthalten? Denn ich sehe ja, wie seine Herzenseinstellung ist und wie er sich bekehrt hat. Gott schaut unsere Herzen an, Geschwister. Er und wie unsere Herzen aussehen, das wird Gott veranlassen zu sagen, ich möchte, dass diese Person heute Abend nicht ins Bett geht, ohne dass er oder sie sich ihr bewusst ist, dass Gott mir vergeben hat. Eine Person sagt vielleicht, ich habe mich doch entschuldigt, warum habe ich keine Vergebung empfangen? Ich habe doch um Vergebung gebeten, ich habe das getan und warum empfange ich keine Vergebung? Aber einige entschuldigen sich in einer Art und Weise, was billig ist und keinen Tiefgang hat. Für einige ist es so billig und so oberflächlich. Darum gehen sie gleich wieder zurück zu ihrer Sünde am nächsten Tag. Aber die, die dafür schwitzen mussten, die tief gehen mussten, die ausriefen zu Gott, wenn sie diese Vergebung empfangen, sagen sie, wie kann ich jemals dies wieder fahren lassen? Wie kann ich jemals wieder diesen Schatz loslassen? Und wie kann ich jemals wieder in Sünde fallen und diesen Schatz ziehen lassen? Und wo du vielleicht dich entschuldigt hast und hast diese Vergebung nicht empfangen, von der du dachtest, du hast sie empfangen, du sagen, warum vergeben sie mir nicht? Sie sind nicht biblisch. Aber schau nur mal dein Leben an. Vielleicht ist es die Art und Weise, wie du zu Gott gekommen bist und du musst dich erstmal verändern, damit du auch Vergebung empfangen kannst. Und selbst wenn du Vergebung empfangen hast von anderen, versichere dich, dass auch du Vergebung von Gott empfangen hast. Wenn du diese Vergebung empfangen hast, hat Gott diese Freude wiederhergestellt, dieser Frieden, der den Frieden Gottes begleitet und die Vergebung Gottes. Und wenn du zurückgehst nach Hause, dann wirst du nicht länger sterben. Nathan sagte, er spürte, Nathan spürte, diese Geschichte hat ein gutes Ende genommen. Diese Person, David, der hat seine Sache wirklich mit Gott in Ordnung gebracht. Und Gott hat ihm auch vergeben. Nathan war bewusst, dass Gott im Herzen Davids gearbeitet hatte. Und darum konnte er auch sagen, Gott hat deine Sünde vergeben. Wie sieht es bei dir aus? Sind deine Sünden vergeben? Kannst du in deinem Herzen spüren, ja, diese Schuld, die auf mir lastete, durch Gottes Gnade ist sie jetzt hinter mir. Gott hat mir vergeben. Gott hat mir seine Gnade geschenkt. Ich kann es nicht greifen mit Händen, aber ich spüre es eindeutig in meinem Herzen. Ich habe diese Sicherheit, dass Gott mein Gebet und meinen Schrei gehört hat. Ich habe Vergebung empfangen. Ich habe wieder Gemeinschaft mit Gott. Du wirst hinausgehen und weitergehen. Du wirst hier hinausgehen heute. Und vielleicht wirst du diese Unsicherheit in dir haben. Ich weiß nicht, ob ich Vergebung empfangen habe. Ich weiß nicht, ob Gott zu mir gesagt hat, ich habe dir vergeben, du brauchst nicht sterben. Ich spreche nicht von deinem physischen Tod, sondern ich spreche von dem ewigen Tod, wo du dein ewiges Leben in getrennt von Gott zubringen musst. Gesegnet ist derjenige, der sagen kann, ich freue mich, denn ich habe diese Worte von Gott gehört. Du sollst nicht sterben. Deine Sünde wurden vergeben.
Wonderful, wonderful words of life.
Dies sind wunderbar, wunderbare Worte des Lebens, so wie das Lied sagt. Da ist nichts, was ich dem eigentlich hinzufügen sollte. Ich möchte das nur unterstreichen. Alles, was er gesagt hat. Mein Herz ist voll. Da ist viel, was ich jetzt sagen könnte. Und vieles, was ich in dieser Predigt empfangen habe. Aber es ist genug. Was wirst du jetzt deswegen tun? Wo ist Hier ist deine Gelegenheit, hier ist die Sünde, die dich geritten hat. Bekehre dich, so wie David sich bekehrt hat. Bekehre dich von ganzem Herzen. Wirf dieses Handy, so wie wir gehört haben, wirf es weg. Vielleicht ist es nicht eigentlich ein Handy, vielleicht ist es was anderes, aber wirf es in die tiefsten Tiefen des Meeres. Trenne dich davon voll und ganz. David ging zurück zum Krieg. Lies es mal am Ende des Kapitels. Und ihm wurde eine Krone gegeben, weil er siegreich war. Wirst du diese Krone des Lebens empfangen? Es ist bereit für dich, diese Krone. Lass uns beten. Herr, unsere Herzen sind voll, aufgefüllt. Du hast diesen Mann gebraucht, den du geliebt, den du liebtest, um ein Beispiel für uns zu setzen. Und hilf uns, Herr, dass anstatt, dass wir zu Hause sitzen und herumsitzen, dass wir auch in den Kampf ziehen. Und Herr, es hat eine geistliche Bedeutung. Das ist nicht nur das physische Zuhause. Herr, du weißt, wir sind gerufen, den guten Kampf zu kämpfen. Und wenn wir beschäftigt sind mit deinem Werk und mit deinem Ding, dann wird es uns schützen und schützen von vielen bösen Dingen. Herr, möge du David in unserer Mitte finden. Dass wir nicht hinausgehen, ohne diese Freude des Himmels und die Vergebung empfangen zu haben. Du hast es für uns getan am Kreuz. Dein Werk ist vollkommen. Und wir werden auch vollkommen sein, wenn du in unsere Herzen kommst und diese Vergebung vollbracht wird. Bitte sei du mit uns, Herr. Mögen diese Worte des Lebens uns begleiten in den Tagen, die vor uns liegen. Und möge ein jeder Einzelne von uns, wir alle, auch ich selber, mögen wir diese Freude haben, weil du uns vergeben hast. Dies bitten wir im Namen von dem, der für uns gestorben ist, um uns bis ins Tiefste zu vergeben. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank.